Wir haben einige Anlässe, die uns veranlasst haben, diese Veranstaltung zu unternehmen. Erstens einmal sind es 130 Jahre Eröffnung des Billroth-Hauses 1893, einige Monate vor dem Tod von Theodor Billroth an den Folgen einer wahrscheinlich dilatativen Kardiomyopathie. Die HNO hat auch einen Anlass. Die HNO hat den Anlass, sich auf das Jahr 1523 berufen zu können, wo erstmals Gehörknöchelchen Hammer und Amboss vorerst einmal geschildert worden sind durch den Chirurgen Berengario da Carpi. Und in dem Jahr 1523 ist vermutlich Gabriele Falloppio oder Falloppia geboren, der in Padua der Oberguru ist jetzt noch. Also es gibt eine Falloppio-Straße und die Ohrenchirurgen dort berufen sich natürlich in erster Linie auf ihn. Also in der ganzen quasi Mode, die Anatomie zu betreiben, das mit der Wiederaufnahme der galenischen Literatur aufgekommen ist. Und die erste relevante Ausgabe ist 1525 herausgekommen in Latein. Alle waren irgendwie ganz wild auf die Anatomie, aber bei diesen kleinen Zeugs, da bei den Ohren zum Beispiel, da haben sie sich nicht sehr aufgehalten. Und der Gabriele Falloppio war der Erste, der die Strukturen des Innenohres genau beschrieben und auch teilweise benannt hat. Der Teil, der die Körpersprache symbolisiert, beim letzten Abendmahl von Leonardo da Vinci, ist sämtlich in den Hals verlegt. Deswegen ist auch der Hals neben dem heiligen Hieronymus von Leonardo das beste Studienobjekt für die Erlernung der chirurgischen Anatomie des Halses. Die Frage des Lebens hat Leonardo natürlich immer bewegt und damit ist er natürlich bei seinen Sektionen auch beim Uterus gelandet. Er war ein Kliniker in Wirklichkeit, weil wenn er alte Leute gesehen hat, wollte er gründen, warum die so alt geworden sind. Und wenn er gefunden hat bei der Sektion, dass sie eine Atherosklerose gehabt haben oder relativ trocken war die ganze Substanz, hat er dann gleich auch ein kleines Kind seziert bei der ersten Gelegenheit und dann gefunden, dass der Wassergehalt beim Baby wesentlich höher ist. Die Darstellung des Écorché, des Muskelmannes ohne Haut, wird bei Berengario nicht als eine griechische Statue in Kämpferpose, ja, eine Hand hält ein Schild und die andere den Speer, so sehen wir die ganzen Écorchés, ja. Der nimmt ihn als Jesus Christus am Kreuz. Der Kopf ist ein bisschen klein geraten, wahrscheinlich um die Muskeln der Schulter nicht zu verdecken. Theodor Billroth hat Wert darauf gelegt, dass für die Osteotomien auf den Beinen Hammer und Meißel verwendet wird, weil das den exaktesten Schnitt gibt. Für den war das natürlich klar, dass er das machen kann. Übrigens, ein Hammer- und Meißelmeister ersten Ranges war Johann Wagner, der die Obduktion von Beethoven durchgeführt hat.
Recurrent respiratory papillomatosis has a unique aspect for each and every patient, as you can see in this picture. Here, these are just 6 patients. The pathogenesis, and that's what 100 years ago was not known, is that we have microlesions of epithelium, and that's expressed, that is especially there after shouting or singing. And then you have microlesions on the vocal folds, and then by talking to each other or by, I'll come back to that, you can enter viruses in your mouth and in the saliva, and those viruses can enter the stem cells through the epithelium. The clinical presentation of this very rare disease, again, 1 to 2 per million children per year, or 5 adults per million per year. So it's very rare, but they come back and come back and come back. The younger you get it, the more severe it gets. That's what we described in 2015. And we see that in the beginning of the disease, there are multiple recurrences, and the number of recurrences usually diminishes. We're trying to get to adjuvant medical treatment, And there are four medications which are important in that. That's cidofovir, Gardasil, bevacizumab and Eno-3107. So in the future, RP should become an internal disease and not a surgical disease, as that would be fantastic. We do not understand the disease.
P16 INC4A ist ein Tumorsuppressor oder eigentlich ein Zellzyklusregulationsgen mit verschiedensten Namen. Es ist immer das Gleiche, es ist ein Protein, das den Zellzyklus reguliert. P16 INC4A ist jetzt überhaupt nicht tumorspezifisch. Sie finden es zum Beispiel in seborrhoischen Keratosen. Wenn man nach der aktuellen fünften Auflage des Blue Books der WHO geht, dann darf man diesen Tumor als HPV-assoziiertes verhornendes Plattenepithelkarzinom der Tonsille klassifizieren, obwohl man eigentlich das HPV nicht nachgewiesen hat, sondern nur das P16-INC4A. Das hängt damit zusammen, dass dieses Virus sich keine eigene Möglichkeit hat, sie zu replizieren. Das heißt, das ist angewiesen auf den Zellzyklus der Zelle, und um sich besonders schnell zu replizieren können, regte dieses Virus mit zwei speziellen Strukturen, mit E6 und E7, Zellen dauerhaft an, sich ununterbrochen zu vermehren. Mittlerweile anerkennt die WHO seit kurzem 8 onkogene Viren, und wie groß dieses Problem ist, sagt die nächste Folie, es steigt praktisch jährlich die Anzahl von virusassoziierten Tumoren.
Der Erstbeschreiber des Magenbypasses war Dr. Edward Mason von der University of Iowa. Er hatte das Konzept, das sich dann als falsch herausstellte, dass man mit einem solchen Magenbypass Duodenalgeschwüre zum Abheilen bringen konnte. Die neue Methode hatte aber auch ihre Nebenwirkungen, das frühe Dumping-Syndrom, die reaktiven Hypoglykämien, das Ulcus Peptidum Mieloni und die Notwendigkeit, Vitamine, Eisen und Kalzium zu substituieren. Parallel zu den Magenbypässen wurden auch einige rein restriktive Operationen versucht, die oft den Vorteil geringerer technischen Schwierigkeit hatten und deswegen auch bei bestimmten Chirurgen populär waren. Der revolutionärste Ausblick jedoch könnte eine Wiederholung dieses Phänomens sein, dass durch die Erfindung eines Pharmakons eine chirurgische Operation überhaupt obsolet wird und aus der Medizin verschwindet. Es handelt sich um die GLP-1-Agonisten, die derzeit für Diabetiker schwer erhältlich sind, weil die Übergewichtigen dieses Medikament sehr erfolgreich verwenden, um von ihrem Übergewicht loszukommen.
Die Polypen in der Nase, die das erste Hauptthema war, war schon in der Antike ein wichtiges Problem. Auch später war das Paradebeispiel für Tumoren, Nasenpolypen, Uteruspolypen und Polypen irgendwo in der Tiefe des Rachens. Die Entwicklung der Stablinsenoptik mit Reduktion der Luft und Vermehrung der gläsernen lichtleitenden Inhalte gab mit Harold Hopkins einen Umschwung, und in den 50er Jahren zusammen mit dem Kaltlicht von Karl Storz hat es die Möglichkeiten stark verbessert. Hier sehen wir die Arbeiten von Messerklinger, für die HNO-Ärzte sehr vertraut. Also wenn da ein natürliches Ostium ist und es gibt ein zweites, zum Beispiel accessorisches in der Kieferhöhle, dann gehen die Sekrete trotzdem an dem accessorischen Ostium vorbei zum natürlichen. Hier haben wir seine Schüler gehabt, und das ist Stamberger, der vor 5 Jahren eben verstorben ist auf tragische Weise. Sein großes Verdienst war, dass er die lokal gebliebene endoskopische kopfchirurgische Technik ins Ausland getragen hat, nicht nur durch Beherrschung der englischen Sprache, sondern durch rege Kurstätigkeit und eine unglaubliche Zugewandtheit dem Frager gegenüber. Die Arie, die Abschiedsarie des Kaisers aus der Kammeroper, der Kaiser von Atlantis.
Das Lied »Ich wandere durch Theresienstadt« von Ilse Weber